Wer die Bibel hat, darf gerne mit aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 5, ab Vers 17. Würdig das Evangelium verbreiten. Ich möchte uns heute drei Dinge weitergeben, was wir mitnehmen sollen. Einmal, was wir hier auch in diesem Text feststellen: Christen wurden schon ganz am Anfang verfolgt. Nicht erst heute, sondern direkt in Jerusalem, als sich die ersten Christen bekehrten. Also ist das nichts Ungewöhnliches. Bereits kurz nach Pfingsten und den ersten Predigten der Apostel wurde Petrus und Johannes gefangen genommen und verhört und ihnen gedroht, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen. Aber sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Da hatten wir auch ja kürzlich über das Kapitel 4 hatte ich ja gepredigt. Da hatten wir das gesehen. Sie haben sie gedroht, ihr dürft da nicht von dem Namen Jesus reden. Aber was haben Petrus und Johannes gesagt? Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, der uns erlöst hat. Beim ersten Mal wurden die Jünger einfach wieder mit einer Drohung freigelassen. Doch das beeindruckte sie nicht. Und sie predigten weiterhin öffentlich im Tempel. Und damals war der Tempel in Jerusalem, das war die Begegnungsstätte schlichthin für die Juden. Wenn die zusammenkommen wollten, dann kamen sie am Tempel zusammen. Es war ein Riesengelände, ja, wo einige tausend Leute auch drauf sein konnten. Dort predigten sie von dem auferstandenen Christus. Und wir hatten auch schon gesehen, die Gemeinde wuchs weiterhin. Die unerschrockene Festigkeit der Apostel bewährte sich. Das Gebet der Gemeinde wird erhört. Ja, beim ersten Mal kamen sie dann auch wieder frei. Nun ist die Frage, ob die bleibende Drohung des Redeverbots Wirkung zeigt. Nein, sie ließen sich nicht davon beeindrucken. Die Frage ist nun, ob die Priesterschaft im Laufe der Zeit nachgibt. Finden Sie sich damit ab, dass die Apostel weiter dauernd ihr Redeverbot übertreten? Oder nicht, ja? Oder werden Sie dagegen vorgehen? Und nun, einige Zeit später jetzt hier, wie wir das eben schon gelesen haben, sehen wir die erneute Festnahme. Diesmal war die Lage allerdings bereits ernster. Wir sehen hier in Vers 17, da wird uns auch über das Motiv ihrer Festnahme gesprochen. Da heißt es ja, nämlich die Partei der Sadduzäer von Eifersucht erfüllt. Was für schlimme Folgen es haben kann, die Eifersucht, die Menschen bewegt. In Sprüche 14, Vers 30 heißt es: Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist der Eiter in den Gebeinen. Aus Eifersucht wird zerstört. Ein gutes Beispiel im Alten Testament haben wir, da fällt mir spontan hier der König Saul ein, wie der eifersüchtig war auf den David, wo dann das Volk schrie, ja, nachdem aber David den Goliath erschlagen hat, da hatte dann das Volk gejubelt: Saul hat 1.000 erschlagen, aber David hat 10.000. Ich glaube, so war das Verhältnis, da müssen wir mal nachlesen, ne? Und das machte den König Saul eifersüchtig. Dieser junge Spund hat mehr erschlagen wie ich. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, was daraus folgte. Welcher erbitterlicher Kampf dann über Jahre geführt wurde von Saul und David auf der Flucht sein musste. Aber so sehen wir das auch hier in der Apostelgeschichte, ja? Dass diese Sadduzäer, ja, merkten, ihnen schwimmen die Fälle weg, ja? Plötzlich werden sie nicht mehr gehört, interessiert sich keiner mehr für ihre Lehre, sondern alle hören diesen Aposteln zu. In Sprüche 27, Vers 4 heißt es auch, Zorn ist ein wütiges Ding und Grimm ist ungestüm. Aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Ja? Aber eben fällt mir gerade noch ein, noch das allererste Beispiel. Auch der allererste Mord in der Weltgeschichte ist aus Eifersucht geschehen. Kain und Abel, ja? Eifersucht? Schon an den ersten Seiten der Bibel, ja? Zu was das führt? In 1. Korinther 3, Vers 3 heißt es, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Also hier schreibt sogar Paulus an eine christliche Gemeinde, an die Korinther. Ja, als Ermahnung, ja, dass selbst auch in Gemeinden das durchaus vorkommen kann, dass Geschwister untereinander eifersüchtig sind. Kommen wir hier zu unserem Text zurück. Jedoch sehen wir, dass in der Situation befreit ein Engel Gottes die Apostel aus dem Gefängnis. Und er gibt ja ihnen den ganz wahnwitzigen Auftrag, geht wieder zurück in den Tempel. Ja? Also, wenn man das so liest, findet man das ja echt ziemlich lustig. Ja? Also, an dem Ort, der öffentlich war, wo das ja sofort aufgefallen war, wo die sind. Also, wenn ich aus dem Gefängnis befreit worden wäre, dann wäre ich vielleicht eher irgendwo abgehauen, wo sie mich nicht hätten kriegen können so schnell. Aber sie gehen in die Öffentlichkeit wieder zurück. Da steckt schon ziemlich viel Ironie drin, ja. Aber was sehen wir? Es geht bei dieser Befreiung Gottes, der Apostel, nicht so sehr um die Personen selbst, sondern um das, was sie zu sagen haben. Und deswegen hat Gott sie wieder zurückgestellt. Das war nochmal eine Predigt für das Volk Israel. Sie verkündigen mich, den gekreuzigten Christus und auferstandenen Christus. Und wir sehen hier in Vers 28 geht es wieder um die Verkündigung des Namens Jesu. Also Jesu, der Name Jesu wird in den Mittelpunkt gestellt. Und damit wird sogar der hohe Priester angeklagt. Sie wurden schuldig. Und das machen die Apostel ihnen ganz deutlich. Die Ankläger bekräftigen erneut, dass ihnen diese Predigt verboten wurde. Aber auch Petrus bekräftigt erneut seine damalige Antwort, dass man Gott mehr gehorchen müsse als Menschen. Und hier heißt es, ja, wollt ihr das Blut dieses Menschen über uns bringen? Was haben die Priester nicht bei Jesus gesagt? Matthäus 27, Vers 25, da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das war hier in dem Kreuzigungsgeschehen. Ja? Da als Pilatus gesagt hat, wollt ihr Barabbas frei haben oder Jesus? Barabbas wollen wir frei haben, aber Jesus soll gekreuzigt werden. Das Blut, sein Blut komme über uns. Manche Christen urteilen jetzt schnell, dass die Juden von Gott verworfen seien, weil sie Christus gekreuzigt haben. Aber was sehen wir hier in dieser Geschichte ganz deutlich? Hier sehen wir, dass die Apostel erneut warben bei den Juden, dass sie die Erlösung durch Jesus annehmen sollten. Die Predigt der Apostel im Tempel war ein erneuter Beweis, wie sehr Gott immer noch das Volk Israel liebte und ihnen die Erlösung von ihrer Sünde immer noch anbot. da wird in der Predigt eigentlich die Liebe Gottes sichtbar. Und wir müssen auch sagen, auch heute geht kein Jude oder auch kein Römer oder wir, die Nachfolger der Römer, ja, verloren, weil die Vorfahren irgendwann Jesus gekreuzigt haben. Sondern nur, wenn wir die Erlösung durch Jesus nicht annehmen. Denn Jesus ist ja nicht tot geblieben, er ist ja auferstanden. Und damit ist ja der Grund der Verurteilung, besteht er nicht mehr. Petrus predigt ihnen den Retter und die volle Vergebung. Er bestraft die Führer nicht, sondern schenkt ihnen wieder die Gelegenheit, das Evangelium zu hören. Merken wir das hier in dieser Predigt? Ja? Und so gilt das auch für uns. An diesem kehrt um, kommt keiner vorbei. Bei dieser Forderung zur Bekehrung kann man nur sich beugen und demütig werden vor Jesus. Herr, ich brauche deine Vergebung. Ich bin nicht würdig, in deine Gegenwart zu kommen. Vergib mir. Ich brauche deine Erlösung. Du bist mein Herr und mein Heiland. Ich bin nicht gut genug für dich. Diese Erkenntnis, diese Demütigung, und das fiel damals diesen äußerlich sehr vorbildlichen Pharisäern sehr schwer, die vielleicht ein gut bürgerliches jüdisches Leben geführt haben, die sich auch im Alten Testament auskannten. Ne? Die kannten ihre Bibel, ja? Kannten auch viele Bibelstellen auswendig. Vielleicht besser wie wir heute. Ja? Aber auch sie mussten erkennen, dass Jesus mein Erlöser ist, dass dieser Messias der Retter ist, der für die Sünden der Welt gestorben ist und auch für ihre Sünden. Das nächste, was wir sehen, wir lesen mal weiter, Vers 34 bis Vers 40. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Männern Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist das Vorhaben aber, dass dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist das aber von Gott, so wird es nicht vernichten, so könnt ihr es nicht vernichten, damit er nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten so wollen. Da stimmten sie ihm zu. Riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesus reden, und ließen sie gehen. Hier sehen wir den Rat des Gamaliel. Also wir sehen, die hohen Priester waren eigentlich schon an diesem Punkt, dass sie jetzt die Apostel umbringen wollten. Eigentlich sollte das Gleiche gemacht werden, wie was sie unserem Herrn Jesus angetan haben. Es waren ja die gleichen Leute, die es verurteilt hatten. Aber dieser Gamaliel, dieser Pharisäer, ja, der war sicherlich von der Kühnheit der Apostel beeindruckt, aber natürlich auch von der wundersamen Befreiung, die sie sicher nicht erklären konnten. Also das hat schon ein bisschen Respekt ihnen verhalten, wenn die ja ohne sichtbare Spuren aus dem Gefängnis entweichen können durch ein Eingreifen Gottes. Das ist ja schon sehr, konnten wir die Tatsachen nicht leugnen. Dieser Gamaliel sagt, ja, wenn das von Gott ist, dann können wir das nicht verhindern. Übrigens, dieser Gamaliel war auch ein Lehrer von Saulus, dem Paulus. Ja. Wird später in Apostelgeschichte 22 erwähnt, das Paulus. Ja. Also dieser Gamaliel, der wollte aus seiner pharisäischen Hintergrund nichts Falsches machen und deswegen hat er sich so eingesetzt da für sie. Und so kam durch seinen Rat der Apostel wieder frei. Diesmal jedoch wurden sie gegeißelt. Mit 39 Schlägen. Das Gesetz sagte, maximal 40 Schläge sind erlaubt, also mit einer Lederpeitsche auf dem nackten Rücken. Also es war richtig blutig und das war schon sehr, das war schon sehr schmerzhaft. Aber um keinen Fehler zu machen, wurden dann meistens immer nur 39 Schläge gemacht, falls man sich verzählt hat. Ja, um sicher zu gehen, dass man da kein Gesetz übertritt. Ja. Aber merken wir, wie hier die Verfolgung schon deutlicher wird. Vorher wurden sie nur mit einer Mahnung gehen lassen und jetzt ja mit dieser Geiselung. Wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, dann kann diese nicht zerstört werden. Wie heißt es in Matthäus 16, Vers 18? Und ich sage euch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja? Das merken wir auch hier in dieser Geschichte. Ja, wenn Jesus seine Gemeinde bauen will, dann können auch solche Angriffe es nicht verhindern. Ja? Und Menschen kommen trotz dieser Angriffe zum Glauben. Ja? Und das sehen wir auch weltweit. Oft gerade in den Gegenden, wo besonders schwierige Verfolgung ist, kommen erst recht Menschen zum Glauben an Jesus. Den letzten Punkt, dann komme ich zum Schluss. Wer um Jesu Willen leidet, wird von Gott geehrt. Vers 41 und 42, da heißt es, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens Willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Ja, wie reagierten jetzt die Apostel darauf? Waren sie jetzt verbittert? Klagten sie Gott an? Du hättest doch jetzt auch einen Engel schicken können, der uns beschützt hätte hier vor dieser Geiselung. Hättest doch auch einschreiten können jetzt. Warum beim letzten Mal und jetzt nicht? Ja? Aber machten sie Gott Vorwürfe? Waren sie verbittert? Was haben wir gelesen? Genau das Gegenteil. Weil sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat fort. Also ich weiß nicht, ob du und ich, ob wir auch so fröhlich gewesen wären bei solchen Schmerzen, die uns zugeführt worden wären. Und es war auch eine öffentliche Demütigung. Es wurde ja öffentlich gemacht hier. Alle konnten dann zugucken, wie dann hier die gegeißelt wurden. Aber was wussten die Apostel? Was hatte denn Jesus zu ihnen gesagt in Matthäus 5? Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Das sind die Worte Jesu aus der Bergpredigt. Oder auch hier nach Lukas ist es ähnlicher. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohn willen. Freut euch an jenem Tag und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Wer um guter Taten willen leidet, das ist Gnade vor Gott. Ja, so sagt es auch Petrus in 1. Petrus 2, Vers 20. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetat Schlägen erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist das Gnade bei Gott. Die Apostel wurden nicht um Missetat willen geschlagen, sondern für den Namen Jesus. Sie evangelisierten mit dem Messias Jesus. Ja? Jesus ist der Messias, der Christus. Jesus ist der Erfüller aller göttlichen Verheißungen. Jesus ist der Retter von Schuld und Tod. Jesus ist der König Israels und der Vollender der Welt. Das hoffe ich, dass das uns auch bewusst wird. Ja, diesen starken Jesus haben wir. Und wenn wir jetzt auch hier konkret über Myanmar und Nicaragua was hören, dann haben wir das im Hintergrund. Das ist auch die Motivation dieser Christen, trotzdem durchzuhalten, auch in solchen Situationen. Und lass uns so mehr für die Geschwister beten. Und wir hatten vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack, vielleicht schon mal in der Corona-Zeit gehabt, aber das ist hier, denke ich, noch manches schlimmer, wie da Verfolgung stattfindet. Aber lass uns vorbereitet sein und lass uns nicht abbringen, um Jesu Willen auch für ihn zu leiden, wenn es sein muss. Ich wünsche uns, dass wir auch hier von diesem erfüllt sind. Jawohl, wenn du Jesus wirklich als dein Herrn und Heiland kennst, wenn du wirklich weißt, was er für dich bedeutet, dann können eigentlich auch solche Geißelschläge nicht unbedingt etwas an dir anhaben. Können die vielleicht äußerlich kaputt machen, dein Körper, ja, aber mehr auch nicht. Wir haben einen sicheren Anker bei Jesus. Wir wissen, dass wir geborgen sind bei ihm. Und wenn Schlimmes passieren sollte, wissen wir sind bei ihm, in der Herrlichkeit. Und das kann uns Trost geben und das ist eigentlich auch die Hoffnung, die wir haben. Und lass uns nicht abschrecken, auch wenn die Zeiten auch bei uns vielleicht schwieriger werden und spannender werden. Aber wir haben einen lebendigen Herrn.